Auch von meiner Seite ein herzliches guten Morgen. Ich freue mich, unter euch zu sein, mit euch einfach das Wort Gottes zu teilen. Es ist so, Gott ist immer bei uns. Es hat er verheißen, ich bin bei euch alle Tage, an jeder Stunde. Das ist immer so. Und trotzdem ist eine besondere Verheißung immer wieder seiner Gegenwart, wo sich Menschen in seinem Namen versammeln. Daher, egal wie viel jetzt es ist, ihr kennt alle das Wort, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Und Gott will nicht nur so, ja, bisschen unter uns sein, sondern er will unter uns wirken. Und ich hoffe, dass ihr durch diesen Gottesdienst, auch durch das, was ich so auf dem Herzen habe, euch weiterzugeben, dass ihr da Dinge raushört. Ja, natürlich, Paulus sagt ja mal auch, prüft alles und das Gute behaltet. Ja, ich hoffe, dass da manches für euch auch drin ist. Darf ich euch so fragen, wie wach fühlt ihr euch heute Morgen? Ziemlich fit? Ja? Einigermaßen Level. Ich bin vorher hier begrüßt worden und gesagt, Günther, du siehst echt richtig schon müde aus. Ist alles okay bei dir? Es hat jetzt tatsächlich einen ganz konkreten Hintergrund, dass ich gestern Abend bei einer 50er-Feier war. Und da ist es auch ein bisschen später geworden. Daher liegt es vielleicht eher, wenn ich jetzt nicht ein bisschen Augenränder noch habe, liegt es, glaube ich, tatsächlich an dieser Feier. Aber darum geht's heute so ein Stück. Hallo wach, Aufruf zur Wachsamkeit. Ich weiß natürlich nicht, ob ein oder andere von euch ab und zu bei uns in der Kirchheimer Livestream reinguckt. Da habe ich erst kürzlich darüber auch gepredigt. Macht ja nichts. Manchmal tut's auch gut, wenn man es vielleicht schon gehört hat, manche Sachen auch zweimal zu hören. Aber ich empfand, dass das so wirklich eine Botschaft ist, ganz besonders auch für diese Zeit. Wir werden da nachher ein bisschen konkreter reingehen. Bevor wir das anschauen, habe ich mal für Mathe-Freaks. Wer würde sich zutrauen, diese Aufgabe zu lösen? Echt? Ja? Aber man braucht wahrscheinlich da ein bisschen, oder kannst du das dann relativ zügig, was da rauskommt? 47. Stimmt es? Also ich habe es nicht nachgerechnet. Nee, genau, jetzt pass auf, jetzt kommt die Auflösung. Die Auflösung, aber ganz ehrlich, ich habe es nicht nachgerechnet. Ich habe das nur auch aus dem Internet gezogen. Und laut dem war es 107. Aber vielleicht stimmt auch 47, muss es nochmal, ihr könnt es ja nochmal nachrechnen. Aber eigentlich geht's mir gar nicht, weil was hat Predigt mit Mathe-Rechnung irgendwie zu tun? Manche, ja, für manche ist ja Mathe so ein bisschen, ja, so ein Aber. Was ich damit heute Morgen gleich mal als erste Ermutigung reinbringen möchte, das ist ja Klammerrechnung. Und das, was so in der Mitte von dieser Rechnung ist, ist nicht unwichtig, aber das hauptsächliche Wichtige sind ja eben die Klammern. Die Klammern entscheidet dann, wie man dann irgendwie rechnet. Und vor allem je weiter außen, also sind ja, ihr seht ja drei verschiedene Klammern, also vor allem auch die äußeren Klammern sind enorm, enorm wichtig. Warum sage ich euch dieses? Für mich war das mal kürzlich ein Bild in meiner Gebetszeit, in diesen herausfordernden Zeiten, in denen wir jetzt gerade leben. Ihr kennt die Situation, muss ich jetzt gerade nicht wiederholen. In manchen Erschütterungen, in manchen Fragenstellungen war für mich einfach, wie Gott zu mir sagte, weißt du, Günther, vieles passiert in deinem Leben oder in dieser Welt. Und es ist nicht unwichtig. Das ist auch Teil, ja, unseres Lebens. Aber ich bin die große Klammer um das alles herum. Und da möchte ich mit euch kurz, ich weiß jetzt, ich lese es immer auch vor. Das ist ein bisschen schwierig, glaube ich, zu lesen von dem Hintergrund. In Offenbarung 1, Vers 8 sagt Jesus selber zu Johannes und sagt, ich bin das A und das O, spricht Gott, der Herr, der da ist und der da war und der da kommt, der Allmächtige. Hier heißt es, ich bin Alpha, also das ist ja erste Buchstabe, griechisches Alphabet. Ich bin Anfang, Omega, letzter Buchstabe. Ich bin auch das Ende. Also für mich ist das wunderbare Bild, ich bin die große Klammer, ich bin der da war, der da ist und der da kommt. Und ein anderer Bibelvers ist Hebräer 12, Vers 2, wo es heißt, lasst uns aufschauen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender. Also er ist die große Klammer der Weltgeschichte. Von ihm geht alles aus und auf ihn läuft alles hin. aber er ist auch die große Klammer deines persönlichen Lebens. Also nicht nur der Weltgeschichte, sondern deines persönlichen Lebens. Und wenn ich manchmal in den Zwischenrechnungen nicht weiterkomme, wenn ich es dann manchmal nicht check, manche bildlich gesprochen, manche Situationen nicht verstehe, dann ist es für mich, also ich rede jetzt mal von mir, Günther, ein Riesentrost zu wissen, Jesus, du bist die große Klammer meines Lebens. Ich hoffe, es ermutigt euch, mich ermutigt dieses. Ja, wir sind in Zeiten von Erschütterung, ja, man kann das natürlich immer auch relativieren, ja, in der ganzen auch Menschheitsgeschichte, wenn wir immer wieder über das Thema Endzeit reden, da gab es schon immer auch herausfordernde Situationen. Die Jünger, ihr wisst es ja, zum Teil haben ja manche gedacht, zu ihren Lebzeiten kommt Jesus wieder. Also frage ich, wann beginnt Endzeit? Endzeit hat begonnen ab dem Moment, wo Jesus in den Himmel aufgefahren ist. Und da sagt Jesus in Endzeitreden zum Beispiel, schaut er den Tempel an und sagt, da wird kein Stein auf dem anderen aufgebaut bleiben. Und es wird Verfolgung kommen. 70 nach Christus ist der Tempel in Jerusalem zerstört worden. Das gab Verfolgung. Das ist eigentlich sehr wohl auch logisch, dass manche gedacht haben, hey, jetzt kommt Jesus wieder. Wenn wir durch die ganzen Geschichte gehen der letzten 2000 Jahre, da gab es immer wieder herausfordernde Zeiten. Pest, ja, da gab es noch ganz andere Todeszahlen, als wir jetzt bei Corona auch hatten. Oder wenn man, also ich stelle mir immer manchmal vor, wenn ich denke, wenn jemand tatsächlich Auschwitz miterlebt hat, dass jemand sagt, hey, jetzt muss doch echt Jesus wiederkommen. Also von dem, was an Not, an Aufbäumen vom Bösen einfach auch da ist, ja. Also daher das Thema von Erschütterung, das gab schon immer. Und die Frage ist einfach, wie gehen wir damit um? Jetzt sind wir gerade in einer Zeit, wo ich sehr wohl glaube, dass Erschütterung auch da ist, ja, in unserem Leben, in unseren Situationen. Und wir merken halt, die Dinge werden, wie soll ich sagen, das ist für mich vielleicht der einzige Unterschied und ich bin kein, das ist gar nicht, wie soll ich sagen, Endzeitchronologe oder Chronologist oder so, wie man das sagt. Das ist gar nicht so oft bei mir so selber auf dem Herzen. Aber was ich sehr wohl wahrnehme, ist mehr, die bisherigen Krisen waren häufig eher regionaler. Wir reden jetzt hier eher von globaleren Herausforderungen. Einfach wenn ihr nur nehmt, Klimakrise global, weltweit, wenn ihr nehmt, gerade Pandemie weltweit, jetzt mit dem Ukraine-Krieg, wo plötzlich kurz mal, wir wissen es auch noch nicht, wie sich's weiterentwickelt, dann doch plötzlich das Thema atomare Bedrohung im Raum steht. Also einfach die Dinge ein Stück weit noch umfassender auch werden. Aber wir alle wissen nicht, da komme ich gleich dazu, wann ist und wie wird es ganz genau, wann ist jetzt dieser Zeitpunkt. Aber was für uns, ihr Lieben, so auch eine Ermutigung sein sollte, ist im Hebräerbrief, da heißt es dann am Schluss, es werden Erschütterungen kommen, aber das Ziel ist was, damit das unerschütterliche Reich Gottes offenbar werde. Also Erschütterungen kommen, aber das Ziel ist, dass das unerschütterliche Reich Gottes offenbar wird. Man spricht ja einmal in der Endzeit von Wehen. Ja, Wehen sind herausfordernd. Die jetzt Kinder gebärt haben, ihr wisst, das ist herausfordernd. Aber am Ende dieser Wehen steht was? Etwas Neues, Leben. Und daher ist, ich glaube, wir brauchen auch ein neues Verständnis von Endzeit. Nicht immer nur dieses Desaster und ganz, ganz, sondern auch immer wieder, jawohl, Christus kommt dann zum Ziel. Er wird zum Ziel kommen. Und ich weiß nicht, ob ich das mal hier schon gesagt habe, weil ich das überall mal platziere, wo ich immer wieder mal bin, weil das so mir auf dem Herzen ist, dieses Gleichnis, ich weiß nicht, doch, ich glaube, ich habe es hier auch mal schon gesagt, das Gleichnis, wo Jesu erzählt vom Aufwachsen der Saat. Ich weiß nicht, ob ihr das so im Hinterkopf habt. Jesus erzählt ein Gleichnis und sagt, ein Bauer sät Weizen aus auf seinem Feld. Und in der Nacht kommt sein Feind. Und was tut er? Der sät Unkraut. Und dann wächst beides auf. Und dann kommen die Knechte und sagen, hey, schau her, da ist Unkraut. Ja? Und sagen, lass uns das rauszupfen. Und der Bauer sagt, nee, lass beides aufwachsen. Und am Ende der Zeit wird die Ernte kommen und dann wird's getrennt. Und dann kommt das Unkraut weg und wird verbrannt und wir ernten den Weizen. Für mich ist es zutiefst ein prophetisches Wort dahingehend für uns, dass ich sage, das Unkraut steht für das Böse, für das, was das Leben kaputt machen will. Und der Weizen steht für was? Für das Gute, oder ich würde sagen, das sind alles Reich Gottes Gleichnisse. Also Reich Gottes ist überall dort, wo Gottes Kraft, Gottes Gegenwart einfach aufwächst. Und Leute, das ist für mich so ein Bild, wo ich sage, ja, es wächst beides auf. Unkraut und Weizen. Und Frage ist für uns als Christen, auf was sollten wir den Fokus haben? Auf den Weizen. Ich sage nicht, vergesst völlig das Unkraut. Oder negiert das Unkraut oder tut als, ja. Aber für mich ist das so eine Hoffnung, nicht nur, weil ich treffe manche Christen, die sagen, oh, es wird immer alles schlimmer. Und es wird alles irgendwie chaotischer und das Böse und ja. Ja, da wird vielleicht noch manche Dinge kommen, das wächst auf. Aber gleichzeitig habe ich Hoffnung, dass das Reich Gottes wächst. Dass der Weizen wächst, ja. Und darum, ja, da brenne ich auch selber einfach dafür. Und trotzdem, für diese Zeit, ich möchte da nochmal jetzt einfach Aufruf zur Wachsamkeit. Ich möchte mit euch heute was teilen, diese Aufruf, diese Ermutigung, und gleichzeitig ist aber auch biblisch eine Ermahnung. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, das biblische Wort für Ermutigung, Parakaleo, also griechische Wort, kann man wirklich übersetzen mit ermutigen und ermahnen. Das heißt, jede von Gott geschenkte Ermahnung ist gleichzeitig eine Ermutigung. Also nicht Ermahnung im Sinne von, ich hau dir eine drauf oder diesen hier, sondern wo Gott, und das hat Jesus auch immer wieder gemacht, manchmal mit seinen Jüngern, er hat sie auch manchmal herausgefordert und gesagt, oh, ihr Ungläubige, oder ihr, warum habt ihr noch so wenig Glauben? Und er fordert sie auch heraus, aber nicht um sie eins reinzudrücken, sondern um sie ein Stück wach zu rütteln und auch zu, ja, im positiven Sinne zu ermutigen und ermahnen. Wisst ihr, Wachsamkeit, wir werden es jetzt gleich anschauen. Sowohl Jesus, Paulus, Petrus, in seinen Briefen, überall gibt's diese Aufrufe zu, die kennt ihr, seid wachsam. Und die Frage ist doch, wenn das so oft kommt, warum ist das so wichtig? Was ist das Gegenteil von Wachsamkeit? Eben schlafen, eingelullt sein, träge, ja. Auch Wachsamkeit ist für mich auch noch ein Wort für aufmerksam sein, da sein, ja. Eben nicht eben eingelullt sein. Und wisst ihr, warum ist dieser Aufruf so oft da? Weil, wenn ich mich in die Person, ich höre es jetzt natürlich blöd an, aber wenn ich mich in den Widersacher hineinversetzen würde und sagen würde, wie kann ich die Gemeinde Jesu, in der die Fülle Gottes lebt, die ausgerüstet ist mit dem Heiligen Geist, wie kann ich sie ein Stück lahmlegen oder ihre Flügel stutzen? Dann würde ich sagen, ich muss irgendwie Dinge bringen, die sie schläfrig machen. Ich muss in ein paar Schlafmittel rein. Er kann uns nicht das Heil rauben. Ja, das sind wir sind Kinder Gottes in Christus Jesus. Ja, das ist uns geschenkt. Aber was er kann, ist, die Gemeinde Jesu lahmzulegen, indem er sie schläfrig macht. Und jetzt schauen wir uns mal da Verse an. Zuerst lassen wir mal Jesus zu Wort kommen. Und interessant, gerade schon immer ganz häufig bei Jesus in diesen Endzeitreden, da kommt häufig das Verbindung mit Wachsamkeit. Also es scheint so, dass gerade in diesen herausfordernden Zeiten von Erschütterung das Wachsamkeit ein ganz wichtiges Thema ist. Ich teile mit euch jetzt mal den ersten, das könnt ihr gut lesen. Markus 13, ein bisschen längeren Abschnitt. Da sagt Jesus zu seinen Jüngern, denkt zum Vergleich einmal an den Feigenbaum. Wenn der Saft in die Zweige steigt und die Blätter sprießen, wisst ihr, dass es bald Sommer ist. Genauso ist es, wenn ihr seht, dass diese Dinge geschehen. Dann wisst ihr, dass das Kommen des Menschen so nahe bevorsteht. Doch wann jener Tag und jede Stunde sein wird, weiß niemand, auch nicht die Engel im Himmel. Nicht einmal der Sohn weiß es. Ich mache mal ganz kurz schön hier da ein Ding. Interessant ist ja, das ist wie so zwei bisschen Pole. Er sagt auf der anderen Seite, wenn der Saft in den Zweigen steigt und die Blätter sprießen, wisst ihr, dass der Sommer bald da ist. Genauso ist es, wenn diese Dinge geschehen. Also, er spricht davon und sagt, hey, es beobachtet schon genau. Stimmt's? Also schaut genau, was sind so, anders Wort ist so Zeichen der Zeit. Was tut sich so? Also wir sollen schon geistlich gucken, nicht nur Medien schauen, egal in welche Richtung, sondern immer wieder mit dem Geist Gottes. Gott, wie ist deine Perspektive auf gewisse Entwicklungen? Und da können wir, denke ich, sehr wohl in der heutigen Zeit manches einfach auch entdecken. Also das ist die eine Seite, dieses Wachsam. Aber das andere, sagt er dann, dann entzieht er jeglicher Spekulation von jetzt kommt der Herr, im Jahr kommt der Herr. Jegliche Spekulation entzieht er da ein Stück weit den Boden. Denn er sagt hier, doch wann jener Tag und jene Stunde sein werden, weiß niemand. Auch nicht die Engel im Himmel, nicht einmal der Sohn. Ich würde so sagen, Jesus in seiner irdischen Existenz hat es nicht gewusst. Ich weiß nicht, ob er jetzt mit dem Vater sehr wohl, die das da miteinander wissen, wann die Zeitpunkt, nur der Vater weiß es. Ich muss euch da mal eine nette Geschichte kurz erzählen. Ich war 2015 in Israel mit einer Reisegruppe von unserer Gemeinde und zu einer ganz besonderen Zeit, wir sind nach Israel gereist, zum Laubhüttenfest 2015 September. Und es war Blutmond. Und da gab's prophetische Worte, vielleicht weiß es der eine oder andere auch noch. So, oh, und da gibt's ja so ein bisschen biblische Hinweise, ich will das jetzt gar nicht irgendwie vertiefen. Und dann war das, wir waren da gerade in Jerusalem und da haben wir zu unserem Reiseleiter gesagt, weil die Verheißung ist ja, wenn Jesus wiederkommt, wird er seinen Fuß auf den Ölberg setzen. Dann haben wir gesagt gehabt, weil der Blutmond im vollen Umfang war, glaube morgens um 4:30, so war das vorhergesagt. Und dann haben wir zum Reiseleiter gesagt, wir würden gerne um 4 losfahren von unserem Hotel morgens und auf den Ölberg. Und dann hat er gesagt, ihr spinnt ja. Also er ist da nicht dabei. Also ob wir ein bisschen abgedrehte Fromme sind oder sonst irgendwie. Und dann hat er gesagt, na fahr mal, Leute, ist egal. Dann ist er doch mitgegangen. Und dann sind wir da um 4:30 auf dem Ölberg angekommen. Hey, die Szenerie war echt krass. Zum einen Jerusalem, Blutmond, wirklich wolkenlos, war echt richtig klasse. Aber ich sage euch, auf dem Ölberg, weißt du, wer von euch schon mal da oben stand, da war morgens um 4:30 wirklich, da war der Bär los. Also da waren ganz, ganz viele Leute, vor allem asiatischen Christen, also Chinesen, glaube ich. Und da waren etliche, gerade von den Chinesen, in Festkleider. Die hatten wirklich Festgewänder an und haben Lobpreis, da ging's richtig ab, getanzt und ich stand da so und ja genau, also ihr seht ja, ich bin ja immer noch da, also es ist da jetzt nichts passiert in dem Sinn. Und wisst ihr, ich hatte so zwei Dinge in meinem Herzen, wie wenn der Geist Gottes auf der einen Seite sagt, ihr seid echt ein crazy Volk, ja. Auf der anderen Seite hat er es wertgeschätzt, also jetzt gerade auch von diesen chinesischen Christen, so diese Sehnsucht, Jesus wiederzusehen. Also da war nicht ein Urteil, das habe ich so tief empfunden, war nicht ein Urteilen, schon ein bisschen ein Lächeln Gottes über, ja, die jetzt da meinet mit Blutmond und jetzt kann man das genau ausrechnen und es gibt ja so Gedanken, Laubhüttenfest wäre vielleicht die, könnte sogar fast sein, ja, wenn man so weiß mit, es waren die jüdische Feste, Passa, Jesus gestorben, Pfingsten, Schawott, auch ein wichtiges jüdisches Fest. Und Laubhüttenfest, das Fest jetzt der Ernte, also der Abschluss der Ernte, kann gut sein, dass sich daran das orientiert, aber festgenagelt hat sich Jesus da nicht, der Tag wissen wir nicht. Was ich sagen will ist, und ich denke, das kommt jetzt hier, das lese ich jetzt noch. Jesus sagt dann, seht euch also vor und seid wachsam, denn ihr wisst nicht, wann die Zeit da ist. Es ist wie bei einem Mann, der verreist. Bevor er sein Haus verlässt, überträgt er seinen Dienern die Verantwortung und teilt jedem seine Aufgabe zu. Dem Türhüter befiehlt er, wachsam zu sein. Darum seid wachsam, denn ihr wisst nicht, wann der Herr des Hauses kommt, ob am Abend oder um Mitternacht oder am ersten Hahnenschrei oder früher Morgen. Seid wachsam, damit ihr euch nicht unvermutet, wenn er unvermutet kommt, ihr euch nicht schlafend antrifft. So, ich sage es euch und sage es allen, seid wachsam, auch den Göppingern, seid wachsam. Was ich sagen will und was darin deutlich wird, 5-mal, nur in diesem Abschnitt, da heißt es auch rot, 5-mal kommt der Aufruf, seid wachsam. Also es muss ja eine Dringlichkeit Jesus sein. Und was darin deutlich wird, weil er sagt immer, ganz, weil ihr es einfach nicht wisst, Wachsamkeit,
sollte ein Lebensstil eines Jünger und Jüngerin Jesus sein. Also da geht es nicht nur darum, ja, seid wachsam, jetzt in der Ende der Endzeit, ich habe gerade wieder mal eine Predigt gehört, es ist 5:12, ich weiß nicht, ob 5:12 ist, oder ob, meine Empfindung ist schon, es verdichten sich gewisse Dinge, ja, aber darum geht es eigentlich auch nicht. Es geht darum, immer wachsam zu sein. Und wo brauchen wir, wo stehen wir in der Gefahr, auch als Christen immer wieder einzuschlafen oder uns diese Wachsamkeit rauben zu lassen. Und ich möchte mit euch, und die werde ich nur kurz anreißen, also vier Aspekte, die ich mit euch kurz angucken möchte. Das ist das erste, ist Wachsamkeit im Vertrauen, Glauben, Lieben, Denken und Prioritäten setzen. Zuerst mal wachsam sein im Glauben, im Vertrauen. Wisst ihr, die Basis unserer Beziehung zu Gott ist denn was? Wir haben es gerade im Lobpreis gesungen, dass Gott gut ist, dass er Herr ist, dass er regiert. Das sind ja nicht alles nur irgendwelche fromme Floskeln, sondern die drücken etwas aus, was in mein Herz gepflanzt ist und von Vertrauen. Und wir sehen das ja das Dilemma der Menschheitsgeschichte hat ja worin begonnen, dass der Mensch sich hat von diesem tiefen Vertrauen in seinen Gott hat herauslösen lassen. Die Schlange im Garten Eden sollte Gott gesagt haben. Also das Thema von Vertrauen in Fragestellung. Und Wachsamkeit heißt für mich, wachsam zu sein, dahingehend, wie ist es um mein Vertrauen in meinen Gott bestellt? Wo sind vielleicht Enttäuschungen, wo ich von Gott was anders erwartet habe? Wo bin ich müde geworden, am Glauben, an Dinge festzuhalten? Und darauf, glaube ich, will Gott uns auch einen Fokus setzen. Nächste Folie, 1. Korinther 16, Vers 13. Das sagt jetzt Paulus, wir hatten vorher Jesus. Paulus sagt, seid wachsam. Und dann kommt dieses, haltet unbeirrt, und da heißt es, im Glauben, im Vertrauen, könnte man sagen, fest. Seid mutig und seid stark. Wisst ihr, Wachsamkeit und tiefes Vertrauen in Gott, das gehört für mich absolut miteinander zusammen. Ich glaube auch, hier sagt Paulus, seid mutig und seid stark. Je tiefer mein Vertrauen in Gottes Wesen, in seinen Zusagen ist, in dem, wer ich bin, also dieses Vertrauen im Glauben, was es alles beinhaltet, umso widerstandsfähiger kann ich sein. Interessant ist ja, dass oft so das in Verbindung gebracht wird, das kennt ihr vielleicht auch, es ist mal im Garten Gethsemane, wo Jesus zu seinen Jüngern das sagt, die mit ihm mitbeten sollten. Aber auch hier in Lukas 21 heißt es, wacht nun und betet zu aller Zeit. Was glaubt ihr, warum ist Wachsamkeit und Beten auch so ein wichtiges Wortpaar, wo zusammengehört. Also, ich würde mal sagen, wachsame Leute sind auch betende Leute. Was heißt denn Gebet? Wisst ihr, im Gebet geht's nicht darum, dass wir 10 Minuten am Tag noch irgendwie fromme Pflichterfüllung machen müssen, dass er da oben mit uns zufrieden ist. Beten ist zuallererst Beziehung, Begegnung mit dem lebendigen Gott, Austausch, mein Herz ihm hinlegen und gleichzeitig im Gebet schaue ich ihn an. Im 2. Korinther 3, Vers 18 heißt es, wir schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden so selber verwandelt. Also Gebet ist, ich erkenne ganz neu, wer er ist und das gibt einen Response in mein Inneres hinein. Also beten. Klar, ich auch, Herz ausschütten, Fürbitte tun und so weiter. Das gehört alles da auch mit dazu. Aber zuallererst ist Beten Beziehung. Und durch Gebet vertieft sich mein Vertrauen letztendlich in den lebendigen Gott hinein. Ich glaube auch, vielleicht ganz praktisch, ich weiß nicht, wie ihr das erlebt, durch was euer Vertrauen neu gestärkt werden kann. Für mich ist so etwas wie Lobpreis. Wenn ich wo ich spazieren gegangen bin, bei dem schönen Wetter noch, letzte Woche mal, ich mir auf meine Ohren dann einfach Worship drauf tue, da baut sich was in mir auf. Wenn du Abendmahl feierst, und das Abendmahl ist ja nicht verboten, dass man das auch in der eigenen vier Wänden machen darf, ja, und da braucht man auch keinen Pfarrer dazu, sondern das kannst du feiern. Warum ist das Abendmahl feiern vielleicht eine Hilfe, dein Vertrauen zu stärken, weil du dich stellst auf das nicht, was du tust und wie stark du bist, sondern was Christus getan hat. Auf sein Heil stellst du dich. Darf ich uns fragen, wie wachsam sind wir in diesem Vertrauen? Wie stark ist dieser Level des Vertrauens in deinen Gott? Wie ist um das bestellt? Weil 1. Petrus 5,8, diesen Vers ist euch auch, glaube ich, bekannt. Das ist auch sehr klar, da sagt Petrus, seid nüchtern und wacht. Euer Widersacher geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Und dann heißt es, dem widersteht standhaft durch den Glauben. Das ist ja dieses krasse Bild, der brüllende Löwe. Es gibt ja Löwe in zwei Richtungen. Es gibt den Löwe von Juda, Christus, ja. Und der Satan wird hier beschrieben als ein brüllender Löwe. Was ist ein brüllender Löwe? Er will zuerst mal Angst einflößen, ja. Und sucht, wen er verschlingen kann. Für mich ist das Bild eher, jetzt nicht, dass er jetzt das Heil raubt, sondern dass er möchte oder dass wir unter seinen Einflussbereich wieder uns reinziehen lassen von eben Misstrauen. Und da heißt es hier, seid standhaft durch den Glauben. Hey, wo haben wir uns rauslösen lassen in diesem tiefen Vertrauen, gerade in diesen Zeiten der Erschütterung? Wir hören Nachrichten, wir hören, denken, wo soll das noch alles hin? Habe ich dann diesen Stand und kann sagen, und Gott, du bist doch der, der regiert. Du bist doch der, der seine Verheißungen wahrmachen wird. Ja? Und ich bin nicht Opfer der Umstände, sondern ich darf mit dir sehr wohl mein Leben auch gestalten. Also, Wachsamkeit im Vertrauen, das ist für mich so eine Basic. Aber auch Wachsamkeit im Lieben, so habe ich es mal genannt. Warum ist Wachsamkeit im Lieben wichtig? Als Jesus ja mal gefragt wird und gesagt und ihm gesagt hat, was ist denn das Wichtigste der Gebote, also was, man könnte auch anders sagen, was ist für, die Gebote ist ja der Ausdruck des Willen Gottes, was will Gott fokussiert von uns? Und dann bringt Jesus ja das Dreifachgebot der Liebe und heißt, liebe Gott, deinen Nächsten wie dich selbst. Und warum komme ich jetzt da drauf, mit dem Thema Wachsamkeit hinsichtlich der Liebe. In seiner Endzeitrede in Matthäus 24 sagt Jesus den Vers, den Satz. Und weil die Gesetzlosigkeit überhand nehmen wird, wird bei den meisten die Liebe erkalten. Jesus beschreibt hier einen Zustand, da heißt es Gesetzlosigkeit. Man könnte auch sagen, in der Zeit, wo Gott kaum mehr eine Rolle spielt, wo niemand mehr sich an ihm orientiert, beschreibt diesen Zustand, wo es dann heißt, da wird die Liebe erkalten. Also die Achtsamkeit füreinander wird abnehmen, wo Leute nur noch sich um sich selber drehen, ihren eigenen Vorteil. Und wenn ich heute in die Gesellschaft hineinschaue, dann sehe ich sehr wohl beides. Gerade wenn man jetzt sieht, in dieser ganzen Ukraine-Geschichte, ich bin echt auch begeistert, wie viel Solidarität es gibt. Auch von Leuten, die nicht jetzt gläubig sind oder so. Es gibt sehr wohl diese Verantwortung und das sollten wir auch wertschätzen. Aber auf der anderen Seite sehen wir aber auch in unserer Gesellschaft ein ganz starkes um sich selber drehen, um Unversöhnlichkeit, um Gleichgültigkeit. Ja, jeder guckt seine Sachen durchzubringen und ich sage euch eines. Vielleicht ist es in der EFG Göppingen nicht so, aber Corona lässt grüßen, auch im Thema der Liebe erkalten. Ja, auch in der frommen Welt, in der Gemeinde. Und da braucht es Wachsamkeit. Da braucht es Wachsamkeit, dass wir nicht Dinge einfach stehen lassen, sondern dass wir uns vom Heiligen Geist, ich sag mal so, also, wenn ich es sagen darf, manchmal, der Geist Gottes ist der Tröster. Und manchmal tröstet er, ja, so dieses, ihr versteht, wie ich das meine. Ich meine jetzt nicht ei, dai, dai, also so. Einfach, wir brauchen das manchmal auch. Aber manchmal, glaube ich auch, will der Heilige Geist auch diesen hier machen und mal dir einen in die Rippen geben und sagen, bleib nicht da dabei stehen, geh zu deinem Bruder, geh zu deiner Schwester, schau, wie du Liebe wieder neu aktivieren kannst und du musst nicht aus dir herauspressen, denn der Geist Gottes, heißt in Römer 5, Vers 5, die Liebe Gottes ist ausgegossen. Worin? In dein Herz. Du hast das Potenzial, wirklich zu lieben. Und ich glaube, da gilt es echt achtsam auch zu sein. Ich habe kürzlich mal mit einem geistlichen Leiter oder war bei so einer Online-Konferenz dabei und dann ging es auch darum, was ist so unser Auftrag zurzeit in diese Welt hineinzubringen? Und ganz banal hat er nur reingerufen und hat gesagt, diese Welt braucht vor allem einen Output von Liebe. Wir sind berufen, Liebe zu verströmen. Leute haben eine Sehnsucht danach. Und jetzt Liebe, da kannst du dann Einsätze von Wertschätzung geben, zuhören, sehr wohl ermutigen, ein Stück Herzen miteinander zu teilen, wachsam sein in der Liebe. Das ist für mich da ein ganz wichtiger Aspekt. Dann noch dieses dritte, Wachsamkeit im Denken. Leute, so viel strömt auf uns rein und es ist einfach so, alles, was auf uns reinströmt, ein Stück weit prägt es auch unser Denken auch mit. Ja? Und wir hören so viel Nachrichten, ist auch zum Teil okay, aber die Frage ist, von was ist mein Denken eigentlich auch geprägt? Und das sagt Paulus im Kolosserbrief, sagt, lasst euch nicht durch spekulative Weltanschauungen und anderen hochtrabenden Unsinn einfangen. So etwas kommt nicht von Christus, sondern beruht nur auf menschlichen Überlieferungen und entspringt den Prinzipien dieser Welt. Denn in Christus allein wohnt die ganze Fülle des Göttlichen leibhaftig. Schon damals sagt Paulus, es gibt so viele Weltanschauungen. Weltanschauungen meint man, wie man das Leben definiert, welche Werte einem letztendlich wichtig sind. Und darf ich das so reinsprechen? Nicht immer Mainstream ist Kingdomstream. Das war so, wie mal, wo Gott mir das mal sagte. Also Mainstream heißt einfach, das, was so in der Gesellschaft hauptsächlich gilt, ist nicht Reich Gottes, Kingdomstream. Ja? Das heißt für mich nicht immer Gemeinde, da muss man einmal aufpassen, dass manchmal Gemeinde sich nur definiert über das, wo sie dagegen sind, irgendwie. Ja? Aber ich glaube, wir brauchen sehr wohl ein Standing und müssen ehrlich Dinge reflektieren und einfach auch sagen, gewisse Denken, Weltanschauungen, sind die wirklich kompatibel mit dem Reich Gottes, mit dem, wie Gott die Dinge auch sieht. Damals meinte Paulus vor allem natürlich Irrlehren auch, wo er sagte, das sind gewisse Philosophien, Irrlehren. Ich möchte mal uns ganz kurz einfach auch Beispiele, wo auch in unser Denken reingehen könnten. Ich habe mal das so vier Beispiele. Zum Beispiel, hast du was, bist du was. Das ist auch so eine Weltanschauung, so ein Denken. Oder tatsächlich dieses Denken, Toleranz. Jeder kann nach seiner eigenen Fasson selig werden. Das hört sich so super gut an. Das ist eine Weltanschauung. Hey, ich sehe so, du siehst so, okay, wir lieben uns. Ja, klar hat jeder die Freiheit, aber das sagt das Wort Gottes, ist ein anderer Denke auch drin. Oder aber auch, alles, was sich gut anfühlt, ist okay. Aber das ist so ein Stück weit. Hey, wenn es doch für dich okay ist und wenn es sich für dich gut anfühlt, dann lebt es in deinen Beziehungen, in Sexualität, in whatever. Das sind einfach so gewisse Denkmuster und es ist schon zu beobachten. Ich merke es manchmal bei mir selber auch, dass da manche Sachen sich auch ja infiltrieren und irgendwelche Werte auch Gemeinde irgendwie plötzlich da auch nicht mehr ganz clear ist und nicht mehr ganz klar ist. Oder eben auch ist noch so ein Ding, hol raus, was du kannst. Ja, so aus dem Leben. Aber das ist doch auch so eine Denke, dass man irgendwo meint, ich muss alles rausreizen, alles rausholen, darf ja nichts, dieses Angst vor verpassen. Ja, oder halt die Denke in junge Generation wäre es vielleicht eher, ich bin so viel wert, wie viele Klicks ich habe halt in meinem Instagram oder sonst irgendwelche Dinge. Ja, also welches Denken braucht auch von mir Erneuerung. Paulus sagt in Römer 12, das ist ja ein ganz bekannter Vers, den kennt ihr viele von euch auch, wo er sagt, lasst euch erneuern in eurem Denken und stellt euch nicht dieser Welt gleich. Da meint man gerade die Weltanschauungen. Wachsam sein. Leute, und da braucht's Gemeinde. Da braucht's Gemeinschaft. Dass wir manchmal miteinander austauschen und sagen, hey, wie siehst du eigentlich das? Und er sagt, hey, lass uns zusammen mal ins Wort Gottes gehen. Über manche Sachen spricht das Wort Gottes klar. Bei manchen Sachen, da muss man auch ein bisschen ringen und den Geist Gottes irgendwie auch fragen. Aber nehmt nicht alles so gleich ungefiltert das, was in der Welt zählt, zu unserem Denken auf. Ich glaube, wir brauchen da Wachsamkeit. Und dann heißt es ja in dem Vers, denn Christus allein wohnt die ganze Fülle des Göttlichen leibhaftig. Hey, wenn wir unser Denken erneuern wollen, ist, glaube ich, das ein ganz guter Ratschlag, zu sagen, setz dich in allererster Linie mit der Person Jesu auseinander. Mit seinem Heartbeat, mit seinem Denken, wie er mit Menschen umgegangen ist, wie er Leben definiert. Also Weltanschauung an dem festzumachen, der von sich sagt, ich bin die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Jetzt schließe ich ab mit dem letzten kurzen Punkt. Da könnte man natürlich ganz viel dazu sagen. Und ich möchte es ganz deutlich reinbringen. Wachsam sein im Setzen von Prioritäten. Bringt da gleich noch einen Vers dazu. Da geht's mir null drum, irgendwie im Sinne von noch mehr anzutreiben in Richtung noch mehr auf frommes Hamsterrad rein, also Prioritäten. Ich glaube, wenn wir Prioritäten richtig setzen, dann führt es nicht zum Burnout, sondern zum Burn-on. Ja, die Frage ist immer, manchmal muss man auch in dem zu viel tun, Prioritäten neu zu setzen. Bitte es in dem Sinn richtig verstehen. Und was ich auch sagen möchte ist, Gott hat diese Welt geschaffen, weil er ein verschwenderischer Gott ist, der Schönheit liebt. Und wir dürfen, und er freut sich mit, wenn wir Dinge genießen in dieser Welt. Also für mich ist immer Genuss einfach, eben, wenn ich einfach bei diesem wunderschönen, also jetzt ein bisschen, also letztes Wochenende, frühlingshaft, das Wetter mit meinem Espresso bei uns auf der Terrasse sitzt und einfach die Sonne genieße und dann, und ganz bei mir bin irgendwie, dann genieße ich das. Oder wenn ich mit meinem Rennrad unterwegs bin oder sonst irgendwie. Und wenn du, was weiß ich, wenn du die Kohle hast als Rentner, fahr 4-mal im Jahr in Urlaub, du darfst das genießen. Ja, da muss man nicht moralisch, oh, darf ich mir das leisten. Hey, schau dir die wunderbare Welt an, die Gott geschaffen hat in anderen Ländern. Da geht's mir null drum. Bitte da in dem Punkt richtig verstehen. Und trotzdem geht's drum, mit Prioritäten wachsam sein ist, Gott hat uns ja alle auch hineinberufen in diese Welt. Ihr kennt alles, das mit Salz und Licht und so weiter sein. Und da immer wieder die Frage zu stellen, sagen, Gott, schau, lass uns gemeinsam unser Leben mal anschauen. Wo bräuchte es Veränderungen? Wo sind es Dinge, die mir so viel Kraft absorbieren, die so viel Zeit mir rauben, wo ich eben nicht mehr in den Prioritäten laufe, die du für mein Leben auch hast. Das kann bei dir anders aussehen wie bei mir und bei jedem anderen eben auch. Ja, ich sage euch mal da so ein Vers, das sagt Jesus selber, Lukas 21, 34, da sagt er, hütet euch vor einem ausschweifenden Leben und vor übermäßigem Weingenuss. Also übermäßigen. Er sagt nicht vor dem Weingenuss, ihr wisst, erstes Wunder, Wasser zu Wein, also man darf schon Wein trinken. Und lasst euch nicht von den Sorgen des täglichen Lebens gefangen nehmen, sonst wird euer Herz abgestumpft und ihr werdet von jenem Tag überrascht sein. Also da geht es wieder um diesen Tag seines Kommens. Ein anderes Wort für pennen, also geistlich eingelullt, ist schon ein bisschen andere, neuere Übersetzung, Herz abgestumpft. Das ist das Gegenteil von aufmerksames Herz zu haben. Und da sagt er, er spricht hier von zwei Gründen, warum das so sein kann. Das heißt, übermäßiger Genuss, also sich mit Dingen zu beschäftigen, die, hier ist mit Weingenuss, das kann vielleicht Alkohol sein. Ich habe mal Kids oder Jugendlichen mal gesagt, wir müssen aufpassen, dass wir unser Leben nicht nur vernetflixen, Ja, also, und da habe ich auch gesagt, guckt gerne eine Netflix-Serie an. Weißt du, ne, müsst ihr euch nicht outen, wer Netflix-Abo hat oder so. Das darf man mal angucken. Aber die Serien, die sind genau so aufgebaut, dass du da halt immer drin hängst. Und wo du dann dich mit Dingen beschäftigst und dann plötzlich Medienkonsum. Und ich hoffe, mein Herz kommt darüber. Ich will das gar nicht so moralisch und man darf das irgendwie nicht, sondern ich will nur dich ermutigen, schau dein Leben im Lichte Gottes an und frag, wie du deine Zeit gestalten kannst, wie du mit deiner Zeit umgehen kannst. Und dann ist hier aber auch noch von Sorgen die Rede. Auch Sorgen können dich einfach so absorbieren, Sorgen um dein auch vielleicht gerade materielle Dinge, Hab und Gut. Ja, jetzt weiß ich auch, dass manche Leute wirklich jeden Groschen umdrehen müssen. Um das geht's mir hier auch nicht. Aber auch hier, wo ich manchmal sehe, das kann mir da, wo ich bei uns das vorbereitet habe, kann mir mal dieses Bild irgendwie, wo ich dann auch sehe und sage, wenn dich, wie habe ich das formuliert, wenn dich der Kratzer in deinem Auto mehr stresst als die Not deines Nachbars, dann hast du irgendwelche falsche Prioritäten. Versteht ihr? Also mit was bewegt mein Herz zutiefst? Hey, wir haben, gell, das ist jetzt online dann auch. Ich muss es jetzt kurz so. Ich gönne jedem Senior auch seine manchmal Ruhe, Mittagsruhe. Aber wenn hier Kleinkinder auf dem Kinderspielplatz spielen, auch bei uns in der Umgebung der Gemeinde, und einfach, hey, wo ich dann sage, ist doch endlich super, dass die mal rauskommen. Ja, und weil es dann halt mal ein bisschen lauter ist oder mal ein Fußball gegen die Hauswand geht, klar, gegen Glasscheibe soll es nicht gehen, aber gegen die Hauswand geht und da einer sich aufregt und fast schon mit der Polizei droht, ja, und es ist jetzt einer, der mit Jesus lebt, ja, sage ich mal so, dann denke ich, da ist irgendwie innerlich eine falsche Priorität und versteht ihr, das ist dann nicht nur, wie takte ich meine Zeit und wie viel arbeite ich für Jesus? Das meine ich gar nicht, sondern was sind Prioritäten in deinem Inneren? Wo will Jesus ein Shift, eine tiefe Veränderung hinsichtlich deiner Prioritäten? So. Nutz die Zeit, das sagt Paulus noch in Epheser 5, da heißt es davor, das ist hier gar nicht drauf, da heißt es auch, wache auf, der du schläfst und achte darauf, wie du lebst. Und dann nutzt die Zeit so gut ihr könnt. Nochmal, biblisch heißt es, Luther sagt, kauft die Zeit aus. Wie gesagt, wenn man auf eine gewisse Weise geprägt ist in der Formelszene, dann wäre das so ein Antreibervers. Ja, versteht ihr? Kauft die Zeit aus. Aber ich glaube, das meinte Paulus in dem Sinn nicht. Er spricht einfach, seht die Gelegenheiten. Hey, wo Gott dir vielleicht morgen auf dem Weg zum Einkaufen dir eine Person schickt, oder mit dir ins Gespräch kommen lässt und du mit ihr vielleicht oder am Arbeitsplatz, wo plötzlich dir jemand sagt, hey, ich habe die und die Not. Ja, dass du dann kurz, okay, ich weiß, ich bin zwar im Stress, aber das hat jetzt Priorität. Das ist für mich Zeit auskaufen, wo Gott Gelegenheiten schenkt. Ja, und darin möchte ich euch einfach ermutigen. Das waren meine Punkte. Aufruf zur Wachsamkeit im Glauben, im Lieben, im Denken, im Prioritäten setzen. Ich möchte euch einfach ermutigen, eine Predigt kann immer nur eigentlich geschwind inspirieren, reingeben, euch Bibelverse geben. Ich glaube, damit es lebendig wird noch auch für euch, möchte ich euch einfach ermutigen, vielleicht mal im Laufe der Woche mal die Bibelstellen vielleicht nochmal für euch nachzulesen, selber zu bebeten, wenn ihr Hauskreise habt, vielleicht mal darüber einfach auch zu reden. Was heißt für mich wachsam? Ich möchte noch mit uns beten. Ich danke dir, Jesus Christus, dass du deine Jünger nicht nur mit Samthandschuhe anfasst, aber deine Hände sind immer Hände voller Liebe. Und manchmal ist es echt Zeit, und gerade in solchen Zeiten, wo wir jetzt auch leben, wo wir schon das empfinden, das geht nicht alles vielleicht nur so easy going irgendwie weiter, sondern da kann vielleicht die eine oder andere Erschütterung noch kommen. Und trotzdem, Herr, lass uns erinnern, du bist die große Klammer. Aber ich bete auch für jeden Einzelnen, der hier ist, Herr, dass wir, und für mein Herz selber, dass wir in dieser Wachsamkeit leben, zu der du uns hier aufforderst. Vor allem auch in dieser Wachsamkeit als Hoffnungsträger in diese Welt hinein auch zu wirken. Vater, wir wollen uns nicht einlullen lassen, dass wir sagen, was kann ich schon ausrichten? Oder auch nicht einlullen lassen von irgendwelchen Dingen und Themen, die vielleicht schon wieder morgen, übermorgen gar nicht mehr wichtig sind. Sondern dass du uns immer wieder zeigst, Heiliger Geist, was dir auf dem Herzen ist. Und ich bete so sehr, dass du kommst und wir erlauben dir es, Herr, da wo es nötig ist in unserem Leben. Vielleicht sind es auch noch ganz andere Punkte als die vier Punkte, wo du uns bildlich gesprochen so mit dem Ellenbogen in die Seite ein bisschen hauen möchtest. Sagt, hey, wach auf. Und dann ist gleichzeitig, ich habe gerade dieses Bild, ja, er stößt mit der Seite uns in die Seite rein und gleichzeitig danach streckt er uns seine Hand entgegen und sagt, komm, ich gehe mit dir. Vater, ich danke dir, dass jeglicher Aufbruch, jeglicher Neuanfang, jegliches neue Aufwachen, lebendiger Gott, etwas ist, wo wir an deiner Hand gehen dürfen. Und wir sehnen uns danach so sehr, dass der Weizen weiter wächst. Und dazu braucht's eine wachsame Gemeinde, Herr. Da braucht's eine wachsame Gemeinde. Und ich bete auch für die EFG Göppingen, Herr. Jetzt auch hoffentlich, wenn jetzt irgendwie das sich im Laufe der Zeit doch das mit Corona noch weiter beruhigt, Herr, dass diese Gemeinde miteinander steht, wieder ganz neu, dass sie zusammenkommen und miteinander nicht nur dich anbeten, auch, aber auch ja, sich stärken, sich unterstützen für das, wo jeder in seinem Alltag eben das leben kann und Salz und Licht sein kann. Darin segne ich echt diese eure Gemeinde jetzt nochmal mit dieser Wachsamkeit vom Geist Gottes her. Und darin segne ich euch wirklich im Namen des lebendigen Gottes. Wir feiern in 2 Wochen ist Ostern. Auch das ist eine Auferweckung. Und dass der Stein weggerollt ist und das Leben durchbricht, lebendiger Gott. Und die gleiche Kraft, die dich, Jesus, von den Toten hat auferstehen lassen, heißt es in einem Wort, die gleiche Kraft des Auferstehens, des Erwachens, lebt auch in uns. Und das setze ich im Namen Jesu frei. Amen. Amen. Amen.